sieht man das Bild schon. Gut. Ja, einen schönen guten Morgen. Wir versuchen es heute mal mit der neuen Technik oder anderen Technik und hoffen, dass das so auch funktioniert. Also. Ja, wir stehen also vor dem neuen Jahr, Lutz. Du hast ja schon angesprochen, das Weihnachtsfest liegt knapp hinter uns. War wirklich ein sehr, sehr schöner Gottesdienst. Und nochmal herzlichen Dank an die Jugend. Das war wirklich außergewöhnlich und sehr, sehr schön. Vielen Dank. Wenn man so vor einem neuen Jahr steht, dann hat man meist gute Vorsätze oder man überlegt, was man sich fürs neue Jahr vornehmen könnte, um dem Herrn in rechter Weise nachzufolgen. Und da enthält eben der Jakobusbrief ganz viele Hinweise, die uns dabei helfen können, wie unser Alltag im Glauben aussehen soll. Bevor wir das aber genauer besprechen, fangen wir mal ganz vorne an. Als ich noch ganz jung bekehrt war und jung im Glauben war, hatte ich mit Begeisterung ganz vielen Menschen von meiner Gnade erzählt, die ich erleben durfte. Und da war ich ziemlich frustriert, kann ich sagen, weil kaum jemand mir zuhören wollte, geschweige denn den Weg mit mir mitgehen wollte. Und da denke ich noch, oder kann ich mich noch gut an ein Gespräch mit einer guten Bekannten von uns erinnern, die dann doch tatsächlich mal nachgefragt hat, wie das mit dem Glauben denn so aussehen würde. Und als sie sich das angehört hatte, lehnte sie das mit den Worten ab: Das ist mir alles viel zu eng. Schließlich will ich so leben, wie ich mir das vorstelle und mich nicht von einem Gott und seinen Geboten unnötig einengen lassen. Und deshalb will ich heute mal so die Frage in den Raum stellen: Geht es dir vielleicht auch so? Fühlst du dich von deinem Glauben vielleicht auch eingeengt? Das ist eine wichtige Frage, weil solche Bedenken deinen Glauben manchmal auch schwer belasten können. Und glaub mir, ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man meint, Gott nicht zu genügen, wenn man denkt, ihm nicht gerecht zu werden, obwohl man all seine Kraft dafür einsetzt, den Ansprüchen wirklich nachzukommen. Und da gibt es Gemeinden, ganze Gemeinden, die sogar nach solcher Gesetzlichkeit streben, wo man ständig bestimmte Erwartungen erfüllen muss, wo man alles tut, um Gott bloß nicht zu enttäuschen, wo man befürchtet, sonst kein guter Christ zu sein. Die Frage ist also, hast du Angst zu scheitern und es am Ende nicht in den Himmel zu schaffen? Wenn dich solche oder ähnliche Fragen beschäftigen, dann sollst du sie dringend ausräumen. Sprich dazu einfach mal mit einem Glaubensbruder oder such dir eine Zweierschaft, wie wir das auch schon die letzten Monate gehört haben, um mit einer vertrauten Person dann deine Glaubensfragen zu diskutieren. Ich finde, das ist wirklich wichtig, denn wenn du zweifelst, dann passiert mit dem heutigen Predigttext genau das Gegenteil von dem, was Jakobus eigentlich wollte und vor allem das Gegenteil von dem, was Gott möchte. Denn Gott möchte uns auf gar keinen Fall einengen oder sogar erdrücken. Ganz im Gegenteil, seine Liebe, sie will uns in die Freiheit führen. Denn nur dann, wenn wir ganz tief in unserem Herzen wissen, dass Gott uns immer lieben und auch immer vergeben wird, nur dann können wir auch frei aufatmen und ihm vom ganzen Herzen ehren und auch anbeten. Wer sich aber der Liebe Gottes nicht gewiss ist, wer meint, sich diese Liebe erst noch verdienen zu müssen, wer sich von Gott nicht wirklich geliebt und angenommen weiß, der wird diese Verse heute Morgen vielleicht erdrückend und belastend empfinden. Und so merken wir uns, Gott liebt dich nicht, weil du so besonders fleißig bist. Und er liebt dich auch nicht, weil du so viele fromme Dinge tust oder vielleicht sogar ein makelloses Leben führst. Sondern Gott liebt dich, weil du bist. Er liebt dich so, wie du bist. Und das ist dann eine Liebe ohne Bedingung, ohne Grenzen, eine göttliche Liebe halt. Und ich betone das alles hier so ausführlich, weil der heutige Text schon für viel Verwirrung gesorgt hat, auch unter gläubigen Geschwistern. Selbst Martin Luther hatte mit diesem Text anfangs so seine Mühe, denn er sah darin einen Widerspruch zu Paulus, der ganz ausdrücklich betont, dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Dazu, zu diesem Widerspruch, aber später noch etwas mehr. Jetzt schauen wir auf jeden Fall mal in unseren Text. Der Lutz hat es ja schon angekündigt, Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Und wie immer werden wir diesen Text nicht an einem Stück lesen, sondern ihn unterteilen. Und so werden wir uns heute einmal 4 verschiedene Fragen dazu stellen. Die erste Frage lautet, kann man deinen Glauben sehen? Dazu lesen wir jetzt mal die Verse 14 bis 17. Kapitel 2, 14 bis 17. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glaube und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihres leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? Und so ist es auch mit dem Glauben. Wer keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Jakobus sagt hier, wenn jemand ständig über seinen großen Glauben redet, dann ist es noch lange kein Beweis dafür, dass er wirklich errettet und von neuem geboren ist, sondern der wahre Glaube zeigt sich erst durch sein Leben, durch seine neue Natur. Und das ist wie bei einer Pflanze. Eine Pflanze sieht man es auch nicht an, ob sie Wurzeln hat. Wenn sie aber wächst, blüht, gedeiht, wenn sie Frucht bringt, dann ist das der Beweis dafür, dass Wurzeln da sind. Oder machen wir ein Beispiel für die Techniker. Wenn man in so eine Steckdose an der Wand hineinschaut, dann sieht man den elektrischen Strom ja auch nicht. Aber wenn man eine Lampe anschließt und die brennt, dann wissen wir, da ist Strom vorhanden. Wir können ihn nicht sehen, aber wir können seine Wirkung erleben und genießen. Und genau so spricht der Herr Jesus über die neue Geburt. Ich glaube, wir kennen diesen Vers alle, Johannes 3, Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ja, wir wissen alle nicht so ganz genau, wie diese neue Geburt nun vonstatten geht, aber wir alle hören ihr Sausen. Und genau dazu brauchen wir die Werke, denn deine Werke sind wie diese Sausen. Sie sind der Beweis dafür, dass du Wurzeln hast und an den Herrn Jesus glaubst. Aber ohne Werke, so steht es hier in diesem Text schwarz auf weiß, ohne Werke ist dein Glaube tot. Er will uns Jakobus hier einschüchtern. Nein, im Gegenteil, er will uns aufrichten. Er will uns Mut machen in einer ganz engen Liebesbeziehung zu unserem Herrn und Heiland, dem Herrn Jesus, zu leben. Und daher benutzt er jetzt hier noch eine rhetorische Frage. Vers 14 heißt es, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glaube, aber es fehlen die Werke? Was nützt es, wenn sich einer lautstark zu Jesus bekennt, aber in Wahrheit täglich ohne ihn lebt? Kann so ein Glaube denn wirklich retten? Das ist wie in einer Ehe. Da nützt es auch nichts, wenn ich nur sage, ich liebe dich. Und im Alltag ist von dieser Liebe überhaupt nichts zu sehen. Und so kann ich auch als Christ nicht sagen, ich bin nur am Sonntag verheiratet, ich lebe nur am Sonntag meinen Glauben, sondern ein Christ lebt seinen Glauben in Hingabe jeden Tag. Doch hast du dich schon einmal gefragt, was bedeutet denn nun eigentlich Glauben? Schauen wir zuerst einmal, was die Welt dazu sagt. Die Welt spricht vom Glauben, wenn die Beweise fehlen. Glauben fängt für die meisten dort an, wo die Beweise aufhören. Und daher kommt auch der Spruch, Glauben heißt nichts wissen. Aber die Bibel sagt uns, im Glauben steckt viel, viel mehr. Glauben bedeutet Vertrauen, bedeutet Treue und Liebe. Und verstehen wir, wenn ich zu Gott sage, ich glaube dir, dann sage ich doch das nicht, weil mir die Beweise fehlen, sondern ich sage das, weil ich ihm vertraue und mich auf ihn völlig verlasse. Und wenn du und als du zu Jesus gesagt hast, ich glaube dir, dann hieß das doch auch, ich will dir mein Leben lang vertrauen, ich will dir treu sein, ich will mich auf dich und dein Wort verlassen. Verstehen wir, wenn Jakobus hier so hart mit uns redet, dann fordert er uns dazu heraus, ein wirklich entschlossenes Christenleben zu führen. Ein Leben, wo der Glaube für uns alltäglich wird. Und das ist dann ein Leben, wo der Herr Jesus im Mittelpunkt steht und die Liebe zu unseren Geschwistern eine Selbstverständlichkeit ist. Die Aufgabe, die wir alle also haben, die lautet ganz oder gar nicht. Und ob du dann wirklich ganze Sache mit dem Herrn Jesus machst, das sollen dann deine Werke zeigen und vielleicht auch beweisen. Aber was sind denn nun solche Werke, die meinen Glauben beweisen? Das ist eine Frage, die ganz viele Menschen beschäftigt. Wer möchte denn nicht gute Werke tun? Was die Welt aber gute Werke nennt, ist sehr oft das Gegenteil von dem, was Jakobus hier meint. Denn aus christlicher Sicht ist es entscheidend, dass Gott sein Ja dazu gibt. Nur dann sind es Werke des Glaubens. Und man kann diese Werke auch als die Frucht des Geistes oder die Frucht des Weinstocks bezeichnen. Wie immer, es geht immer um ein und dasselbe. Es geht um die Liebe. Denn ohne Liebe haben die Werke keinen Wert. Und da sagt selbst Jesus in Johannes 13, Vers 35, daran wird jemand erkennen, dass ihr meine Brüder seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Schon diese wenigen Gedanken zeigen uns, das Thema gute Werke ist so umfangreich, dass wir es heute Morgen nicht wirklich abschließend behandeln können. Vielleicht werden wir das beim nächsten Mal tun, mal schauen, ob mir das gelingt. Heute bleiben wir auf jeden Fall mal in unserem Text Jakobusbrief und erinnern uns daran, was wir in diesem Brief schon alles gehört haben. Und da fallen uns drei unterschiedliche Werke ein, die die Echtheit unseres Glaubens zeigen. Da ging es als erstes um das standhafte Ausharren. Es ging darum, dass wir selbst in Zeiten großer Not uns freuen können, weil wir wissen, dass Gott uns vertraut, selbst diese Not zu überwinden und weil diese Not auch dazu dient, unseren Glauben zu stärken und uns wachsen zu lassen. Als zweites sollten wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein, solche, die zuerst hören und danach erst reden und handeln. Und als drittes sollen wir frei sein von Vorurteilen und letztlich auch Barmherzigkeit zeigen gegenüber unserem Nächsten. Das sind also schon drei Werke. Drei Prüfsteine, die beweisen, ob unser Glaube wirklich echt ist. Und dann fragt uns Jakobus, was nützt der Glaube ohne Werke? Und die wirklich harte Antwort finden wir im Vers 17, Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Liebe zum Herrn, ohne Vertrauen auf sein Wort, ohne entschlossene Hingabe ist deshalb ein toter Glaube, weil er keine Früchte bringt. Die harte Wahrheit, Glaube ohne Werke ist nicht mehr als eine Fälschung. Und das wirklich Ernüchternde, ein toter Glaube ist am Ende auch nicht in der Lage, dich aus deiner Schuld zu retten. Und das alles zeigt, die Botschaft von Jakobus ist gerade in der heutigen Zeit von großer Bedeutung. Schließlich leben wir ja in der Endzeit, in einer Zeit, in der Irrlehren und Verführung immer mehr um sich greifen, wo die Menschen mit Frömmigkeit und übertriebener Toleranz für alles und für jeden vom wahren Glauben ganz bewusst abgelenkt werden. Und vor dieser billigen und wirkungslosen Gnade ohne persönliche Beziehung zu unserem Herrn Jesus will uns Jakobus hier ganz lautstark warnen. Denn wahrer Glaube ist für uns Christen von ganz zentraler Bedeutung und das gilt eben nicht nur für die Errettung, sondern auch für unser gesamtes Glaubensleben. Und so heißt es in 2. Korinther 5, Vers 7, dort sagt Paulus, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Denn ohne gelebten Glauben, ein Glauben, der sich durch die Werke zeigt, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das wissen wir aus Hebräer 11, Vers 6. Nun ist es mit den Werken aber so eine Sache. Sagt nicht Paulus, dass wir aus Gnade gerettet werden und eben nicht aus Werken? Wer hier noch Zweifel hat und zwischen Paulus und Jakobus hier große Widerstände erkennt, für den wollen wir jetzt uns nochmal zwei Überlegungen anstellen. Zum ersten eine grundsätzliche Überlegung. Wir finden nämlich in der Bibel immer wieder Aussagen, die scheinbare Widersprüche aufwerfen. Und es gibt solche Stellen, sind dann oft schwer für uns zu verstehen. Und die Frage ist, was tun wir dann, wenn uns sowas passiert? Zuerst sollten wir natürlich dafür beten. Und dann sollten wir diese Verse im Kontext mit anderen Bibelstellen und am Ende auch im Kontext mit der gesamten Bibel betrachten. Und wenn wir so eine mühevolle Arbeit auf uns nehmen, dann brauchen wir die Konkordanz. Bei mir zu Hause steht da so ein ganz großes, dickes Buch mit vielen, vielen, vielen Seiten. Also eine ganz mühevolle Arbeit. Und so gibt es da auch modernere und schnellere Möglichkeiten. Wie immer wir das auch tun, wir werden trotz allem nicht jede Frage sofort befriedigend beantworten können. Und das dürfen wir dann auch uns und auch all unseren anderen Geschwistern zugestehen, denn Gott gesteht uns ja auch geistliches Wachstum zu. Und daher ist es manchmal ganz gut, wenn wir schwere Bibelstellen einfach mal eine Zeit lang zur Seite legen und dem Herrn damit die Möglichkeit geben, uns zu helfen. Und er tut es dann vielleicht durch ein Gespräch mit Geschwistern, durch eine Verkündigung, einen Vortrag, ein Buch oder durch eine Erkenntnis, die er uns schenkt. Und als Zweites schauen wir jetzt einmal auf Martin Luther. Er nannte den Jakobusbrief zunächst eine strohene Epistel. Er meinte wohl, dass darin kein wirklicher Wert für unser Glaubensleben enthalten ist. Schließlich hatte die Kirche damals den Menschen sehr eindringlich beigebracht, dass sie allein durch das Einhalten von Vorschriften und Geboten gerettet würden. Luther befürchtete wohl, dass diese Irrlehre durch den Jakobusbrief jetzt wieder neu an Bedeutung gewinnen würde. Und irgendwie können wir diese Bedenken ja nun auch verstehen, denn wer den heutigen Text mit Römer 3 vergleicht, für den entstehen tatsächlich Widersprüche. Paulus sagt nämlich in Römer 3, Vers 28, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Dagegen schreibt Jakobus in 2, Vers 24, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Das ist aber nur scheinbar ein Widerspruch, denn genau genommen brauchen wir beide Belehrungen, um zu begreifen, was Gott zum Thema Glaube und Werk zu sagen hat. Die beiden Schreiber sind nämlich wie zwei Puzzleteile, die ineinander greifen und sich gegenseitig ergänzen. Paulus richtet sich nämlich an Menschen, die meinen, dass sie aus eigenen Werken gerettet werden, zu denen sagt er, der Glaube rettet. Jakobus redet zu Menschen, die meinen, dass Bekennen allein ohne wirklichen Glauben schon ausreichen würde. Und zu denen sagt er, Glaube muss praktische Auswirkungen haben. Und damit knüpft er jetzt nicht bei Römer 3, 28 an, was wir gerade gehört haben, sondern bei Römer 12, Vers 1. Und ich bin mir sicher, diesen Vers kennen wir alle. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und damit ist klar, Jakobus und Paulus haben dasselbe Ziel. Es geht in beiden um echte Hingabe, um einen aufrichtigen Glauben. Beide wollen auch uns ermutigen, ein entschiedenes Leben als Christ zu führen. Und wenn Jakobus hier 12-mal das griechische Wort Ergon verwendet, das für Werk für Mühe oder Tat steht, dann geht es ihm ganz sicher auch darum, dass wir uns täglich einmal hinterfragen und wenn nötig auch verbessern. Und dabei darf auch ich mich immer wieder fragen, ob ich da zum Handeln aufgefordert bin. Habe ich vielleicht Defizite, wenn es um Wahrheit und Gerechtigkeit geht? Soll ich mehr für die Evangelisation tun? Soll ich in der Seelsorge aktiver werden? Ja, und mache ich das dann auch alles aus dem richtigen Motiv heraus? Ist all mein Arbeiten, all mein Tun von der Liebe zu Christus und der Liebe zum Nächsten geprägt? Oder bin ich da doch von meinen eigenen Begierden gelockt und getrieben? Das ist enorm wichtig. Schließlich ist selbst das beste Werk, das wir aus dem falschen Motiv heraus tun, vor Gott nichts wert. Und das sage ich jetzt hier nicht als Lehrer, der mit erhobenem Zeigefinger euch ermahnen möchte, sondern ich sage das als einer, der selbst schon mehrfach an diesen Dingen gescheitert ist und immer wieder auf Gottes Gnade angewiesen ist. Und jetzt in den Versen 15 bis 17 zeigt uns Jakobus an einem ganz praktischen Beispiel, dass fromme Worte allein nicht ausreichen. Er fragt ganz konkret, was nützt es einem, der ohne Essen und ohne Kleider ist, wenn ich ihm Gottes Segen wünsche, ihm dann aber nicht gebe, was er nötig hat. Fehlt da nicht die Barmherzigkeit, die den Glauben sichtbar macht? Und ist da überhaupt Glaube vorhanden? Diese beiden Beispiele stehen sicherlich stellvertretend für alle möglichen Situationen. So kann der Hunger auch für eine schwere Krankheit stehen und die fehlende Kleidung für eine tiefe Depression oder eine große Einsamkeit. Wenn wir in solch einer Not einfach nur reden und nicht zupacken und tatkräftig helfen, dann zeigen diese frommen Worte am Ende doch nur, dass unser Glaube ein toter Glaube ist. Und damit sind wir bei der zweiten Frage heute Morgen: Braucht der Glaube wirklich Werke? Wir lesen dazu Jakobus 2, nun die Verse 18 bis 20. Da wird dann einer sagen: Du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Ich denke, jetzt wird's richtig interessant. Und daher lese ich den Vers 18 noch einmal, aber in der Luther-Übersetzung, weil ich denke, das wird uns helfen, ihn noch besser zu verstehen. Dort heißt es: Aber es möchte jemand sagen, du hast den Glauben und ich habe die Werke. Und jetzt kommt's: Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen mit meinen Werken. In diesem Vers unterhalten sich also mal zwei Männer und der eine behauptet, dass er gläubig sei. Und darauf sagt der andere: Du behauptest, dass du Glauben hast, aber du hast keine Werke, die das zeigen und beweisen. Ich behaupte, dass Glaube durch Werke bestätigt wird. Und jetzt erhöht er noch die Spannung, indem er sagt: Beweise mir, dass du Glauben ohne Werke hast. Und wir alle wissen, das kann er gar nicht, weil der Glaube nicht sichtbar ist. Wir können ihn nur durch unseren Lebenswandel, durch unsere Werke zeigen. Und er sagte jetzt noch triumphierend: Ich aber will dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Und damit ist jetzt völlig klar, Glaube braucht Werke. Und jetzt beginnt Jakobus uns in den Versen 19 und 20 noch zu begründen, dass ein Glaube ohne Werke nur ein Lippenbekenntnis sein kann, das letztlich nichts mit unserem Herzen zu tun hat. Er sagt im Vers 19: Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Aber glaubst du wirklich, dass allein das Reden darüber schon der Beweis für die Echtheit deines Glaubens ist? Ganz sicher nicht. Wenn das so wäre, dann würden auch Dämonen wirklich glauben und Gott vertrauen. Ja, sie behaupten zu glauben, aber sie zittern. Sie zittern, weil sie genau wissen, dass Gott sie wegen ihrer sündigen Werke einmal richten wird. Verstehen wir? Das rein theoretische Wissen bewirkt auch bei uns Menschen nur Angst und Zittern. Wer nur am Sonntag glaubt, der verkümmert im Alltag seines Glaubens. Und damit dein Glaube aber stark und lebendig bleibt, musst du mit dem Herrn Jesus täglich leben. Musst du ihm jeden einzelnen Tag deines Lebens, musst du ihm jeden einzelnen Dienst, den du tust, anvertrauen und ihm auch treu bleiben. Ja, Glaube ist also eine lebenslange Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn, der uns dabei führt, der uns stärkt und bewahrt. Und so lautet die dritte Frage heute Morgen: Kann man Glauben beweisen? Dazu die Verse 21 bis 23. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht: Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Und da lohnt es sich jetzt schon mal genau hinzuschauen, denn hier zeigt uns Jakobus an einem Beispiel, wie der wahre Glaube denn nun eigentlich aussehen soll und was Werke des Glaubens sind. Zunächst wird hier klar, dass es keine Werke sind, die von der Welt getan würden. Die Welt würde Abraham nämlich doch vielmehr einen Kindesmörder bezeichnen. Doch wenn wir genau hinschauen, wird klar, dass es eine gewaltige Glaubenstat war, die nur aus Liebe zu Gott geschehen konnte. Eine Glaubenstat, aus der sein großes Vertrauen auch heute noch für uns alle zu spüren ist. Und das ist ein Vertrauen, das mich persönlich fast erstarren lässt, wenn ich daran denke, wie schwach da mein Vertrauen oft sein kann. Aber haben wir es bemerkt? Hier weist Jakobus darauf hin, dass Abraham aus Werken gerechtfertigt wird, und da kommt der Glaube zunächst überhaupt nicht vor. Werke sind also wirklich wichtig, sind sehr wichtig, wenn man über den unsichtbaren Glauben spricht. Schließlich sind es die Werke, die allen Menschen zeigen können, was Gott bei dir und bei mir schon längst gesehen hat. Verstehen wir, Gott braucht keine Werke als Beweis. Er kennt ja unsere Herzen. Wenn er Abraham auf die Probe stellt, der seinen Sohn auf den Altar legen sollte, dann doch deshalb, damit sein echter Glaube für uns sichtbar wird. Und dabei ist Abraham aber kein Einzelfall, sondern ein großes Vorbild für uns. Denn unser Glaube ist vom Wesen her nicht anders als der Glaube von Abraham. Und wenn Gott diese Hinweise in sein großartiges Wort hineinschreiben lässt, dann doch deshalb, weil wir alle mit demselben Glauben handeln wie Abraham. Was seinen Glauben aber so besonders machte, was seinen Glauben auszeichnete, war die besonders enge Liebesbeziehung zum Herrn. Wir sehen, die Nähe zum Herrn Jesus macht den Unterschied. Weil Abraham Gott so sehr liebte, war es ihm am Ende sogar möglich, alles hinzulegen, sogar seinen Sohn auf den Altar zu legen. Ja, aber liebe ich den Herrn Jesus dann auch so sehr, dass ich all meinen Besitz, mich selbst, meine Familie, einfach alles ihm zur Verfügung stelle? Und dann greift Jakobus noch ein Beispiel auf, in dem deutlich wird, was Glaube in Verbindung mit Werken ist. Dazu lesen wir die Verse 24 und 25. So seht nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, dass sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Hier sehen wir den wirklich besonderen Glauben der Hure Rahab. Das war eine Frau voller Sünde, ja, aus einem verfluchten Volk. Und ausgerechnet mit ihr handelt Gott. Aber beweist das denn nicht, dass es Gott, bei Gott kein Ansehen der Person gibt, sondern dass es ihm um unser Herz geht? Sie hat auf jeden Fall auf ihr Herz gehört und daher die Kundschafter, die ihr wirklich total fremd waren, vor ihrem eigenen Volk versteckt. Und damit entschied sie sich für das Volk Gottes und gegen ihr eigenes Land. Sie gab all ihren Besitz auf, um ihn dann einmal gemeinsam mit dem Volk Gottes zu besitzen. Dann schaffe ich das denn auch? Gebe ich die Welt auf, um sie dann einmal gemeinsam mit dem Herrn Jesus zu besitzen? Wenn wir jetzt einmal einen Schritt zurückgehen und mit etwas Abstand auf diese beiden gläubigen Menschen schauen, dann hat Abraham aus Liebe zu Gott gehandelt und Rahab aus Liebe zum Volk. Und das macht deutlich, dass es bei diesen beiden Werken um ein und dasselbe ging, um die Liebe. Und nach außen zeigt sich diese Liebe durch unsere Liebe zum Nächsten. Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das wirklich Wunderbare, der Herr Jesus hat uns doch zuerst geliebt. Und dieser göttlichen Liebe, daran dürfen wir uns immer wieder neu erinnern, dieser göttlichen Liebe geht niemals die Puste aus. Und der Herr sagt, Paulus in 1. Korinther 13, Vers 7, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Seine Liebe geht uns voran und hilft uns, dass auch wir Liebe geben können. Und das ist deshalb so wichtig, weil Werke aus Liebe immer auch gute Werke sind. Und das unterstreicht Jakobus hier durch den Glauben von Abraham und Rahab. Aus ihren Werken spricht nämlich volles Vertrauen und vor allem die Liebe zu Gott und zu den Menschen. Bis heute sind ihre Werke der absolute Beweis für die Echtheit und die Unerschütterlichkeit ihres Glaubens. Ja, und sollten wir uns nicht danach ausstrecken, auch solche Werke des Glaubens zu tun? Und das wirklich Tolle, du kannst das schaffen. Du kannst das schaffen, weil du hast genau denselben Glauben wie Abraham und Rahab. Wenn du Gottes Willen erkennst und dich von ihm völlig unterwirfst, ihm täglich nahe bist, dann kannst auch du solch besondere Werke tun. Sicher nicht jeden Tag, aber doch immer wieder. Und so habe ich uns auch heute wieder zwei Fragen vorbereitet, die wir gerne mit nach Hause nehmen können, nämlich: Bin ich wie Abraham bereit, das Liebste in meinem Leben Gott wirklich hinzugeben? Und bin ich wie Rahab bereit, die Welt zu verraten, um dem Herrn Jesus treu zu bleiben? Und wenn wir jetzt auf Jakobus schauen, dann zeigt er am Ende noch mit einem Bild, wie untrennbar Glaube und Werke miteinander verbunden sind. Vers 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. So wie mein Körper ohne meinen Geist wertlos ist, so ist auch mein Glaube ohne Werke wertlos. Mit anderen Worten, wir brauchen unseren Leib, damit der Geist in uns wirken kann, und wir brauchen den Glauben, damit die Werke daraus entstehen können. Nur Glaube und Werk zusammen machen deinen und meinen Glauben zu einem lebendigen Glauben. Alles andere verdient den Namen Glauben nicht, alles andere ist tot. Aber wir alle leben doch immer noch hier auf dieser Erde, damit wir mit unseren Werken den Herrn ehren. Schließlich sind wir seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln können. Amen.